Ich bin nicht gekommen, Gerechte gerufen, sondern Sünder zur Buße. Das sind zwei Dinge, guter Hirte, Sünder zur Buße. Wenn ich euch frage, auf die Schnelle, was war denn der Auftrag von Jesus? Warum war der hier? Was würdet ihr sagen? Jubeljahr ausrufen, Gefangene Israel freisetzen, was haben wir noch? Plan Gottes ausführen.
Um uns den Vater zu zeigen. Um uns mit Feuer zu zeigen.
Um den Vater zu zeigen. Um uns mit Feuer zu taufen. Irgendwo haben wir da noch Vater gehabt? Also haben wir schon? Feuertaufen, sorry, was habe ich noch? Erlösen. Kranken heilen. Die Wasser in Wein zu verwandeln. Liebe. Gottes Liebe sichtbar machen. Leben zu was? Spenden?
Schenken.
Leben schenken. Wir haben nur die Auferstehung. Um die Wunder zu tun. So, ich lasse mich gut sein für jetzt. Also Jesus hat da ganz schöne To-Do-Liste gehabt, hat ganz schön was einen Auftrag gehabt. Für mich ist immer, was hat Jesus getan? Er hat die, ich würde noch dazu fügen, die Welt retten. Der Auftrag von Jesus war, die Welt zu retten in allen diesen Dingen. Gefühlsmäßig hat er das geschafft. Hat er seinen Auftrag erfüllt? Ja, nein?
Ja.
Ja. Also der hat einen relativ guten Job gemacht. Der hat einen Auftrag gehabt, nämlich diesen hier und noch vieles mehr. Die Welt zu retten, das ist alles erledigt. Da würde ich mal sagen, das ist eine gute Nachricht. Der Jesus ist gekommen mit seinem Auftrag, alles das zu tun, die Welt zu retten, ist erledigt. Voll entspannend, alles gut. Die Frage ist, was macht das mit mir, was ist das für mich? Haben auch wir einen Auftrag bekommen? Ja, da schießen jetzt die Hände in die Höhe und sagen, ja natürlich, es gibt den Missionsbefehl, so heißt es da, wo er sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völkern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist Jesus, der Auftrag von Jesus an uns. Jesus hat seinen Job gemacht, alles ist erledigt, aber er möchte natürlich mit uns, er möchte uns hineinziehen in dieses, sein Werk, in sein Tun und gibt uns einen Auftrag, nämlich das hier. Und das ist jetzt meine eigene Geschichte, wieso ich hier bin. Für mich war das immer nebulos. Ich bin da der Pragmatiker. Was heißt das für mich? Was heißt das jetzt? Müssen wir alle unsere Jobs kündigen und wir setzen uns alle denn in den Flieger und fahren nach Afrika oder nach wo auch immer hin, um dort Jünger zu machen. Ist es so? Das hat er ja nicht zu einem gesagt, sondern zu allen Jüngern, auch zu uns, zu jedem von uns und jeder von uns hört es mit einem anderen Ohr. Jeder von uns versteht es anders. Jeder von uns hat andere Dinge, die ihm wichtig sind. Jeder von uns oder manche von uns spüren schon ganz klar den Auftrag, wo auch Not ist, ob das die Flüchtlinge sind, ob das das Safe One sind, ob das körperlich Kranke sind, ob das seelisch Kranke sind, ob das Freisetzung ist, ob das für die Künstler ist. Es gibt viel zu tun im Reich Gottes. Gott möchte das mit uns machen. Gott möchte uns dabei haben und gibt uns einen Auftrag. Mein persönliches Leiden ist immer, wenn ich Menschen sehe und ich habe das Gefühl, die haben keinen Auftrag. Die sind nicht greifbar, die sind so weich und so sanft und eh für alles da und stehen für nichts. Treffe ich interessanterweise vermehrt in der christlichen Szene, Anwesende natürlich ausgenommen. Die Frage für mich ist, wozu stehe ich am Morgen auf und wissen, spüren, sehen, dass die anderen Menschen in meinem Umfeld, was mein Auftrag ist. Und das sind zwei Dinge, natürlich hat es mehr mit mir zu tun. Weiß ich selbst, wozu ich am Morgen aufstehe? Ist mir das bewusst? Stehe auf, um einfach das Leben auszusitzen und hoffen, dass Jesus bald wiederkommt, bevor ich in Pension gehe? Und auch die andere Frage, sehen das die anderen? Wissen die, wer ich bin? Wissen die, wofür ich stehe? Das, ihr merkt schon ein bisschen, der Hintergrund ist, das habe ich halt jetzt so nicht gesagt, doch habe ich geschrieben, ein Mann, der weiß, was er will. Das ist, wenn ich die Frauen frage, was sie denn an einem Mann wollen, wir hatten das schon, die aufgepasst haben, ein Mann, der weiß, was er will, der seinen Auftrag kennt, der weiß, wofür er steht. Jetzt war ursprünglich mein Plan, dass jeder von euch heute hier jetzt noch dieser Predigt rausgeht und weiß, was sein Auftrag ist. Ich habe getüftelt, wie kann man das machen, gebe euch einen Zettel, ihr füllt da was aus, gebe euch Post-its, ihr schreibt da was drauf, jeder pickt sich das dann zusammen. Ist unmöglich. Das ist unmöglich in 20 Minuten, glaube ich, zu machen. Vor allem, weil das wahrscheinlich ein Prozess ist. Für manche ist es sowieso sonnenklar, was der Auftrag ist. Andere sagen, ja, keine Ahnung. Für die Keine-Ahnung-Fraktion werden wir das in 20 Minuten nicht schaffen. Aber ich möchte mit euch einen Schritt in diese Richtung gehen. Wie kann denn der Weg aussehen, meine Berufung, meinen Auftrag zu finden? Gibt es Indikatoren dafür? Und wie gehe ich dann damit um? Was sind denn, jetzt sage ich mal, Indikatoren für meinen Auftrag? Wie kann ich denn sehen, was mein Auftrag ist? Das eine sind meine Rollen, die ich sowieso im Leben habe. Wenn ich zweifacher Jungvater bin, ist der Auftrag zu einem gewissen Grad klar. Weil die Rolle als zweifacher Vater sagt, der Auftrag ist, die zwei Kinder. Das ist ein Teil dessen. Frage an euch, an sich selbst, welche Rollen habe ich in meinem Leben? Wo stehe ich in Beziehung zu anderen Menschen? Bin ich Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Ehemann, Ehefrau? Wo ist Oma, Opa? Wo sind Rollen beruflich? Bin ich Krankenschwester? Bin ich Altenbetreuer? Bin ich Techniker? Wo sind meine Rollen und wo spüre ich da einen Auftrag im Reich Gottes? Das Zweite, was ich persönlich ganz, ganz toll finde, sind, wo sind meine Wunden? Wo habe ich in meinem Leben Wunden, Verletzungen erlebt, Wunden, im besten Fall auch Heilung erlebt und sagt, ich möchte, dass diese Heilung in die Welt kommt. Wie würde die Welt aussehen, wenn diese meine größte Wunde auf dieser Welt bei anderen Menschen geheilt wäre? Was sind meine Wunden? Was ist meine größte Wunde, die ich erlebt habe oder erlebe? Was ist mein größter Schmerz? Wo ich sage, ich möchte, dass dieser Schmerz aus der Welt, aus meinem Umfeld verschwindet. Und ein Indikator kann sein, meine Stärken und Talente. Da habe ich mir was Schönes gebastelt. Ich kann jetzt nicht mit euch basteln, ich würde gerne mit euch basteln. Eine Schatztruhe habe ich mir gebastelt. Die steht heute noch bei mir daheim. Und in die Schatztruhe war dann die Aufgabe, lauter so kleine Zettel reinzuschmeißen mit Stärken, Talenten, Fähigkeiten, die ich habe. Und jetzt, am Anfang immer schwierig, ja, welche Stärken habe ich? Schokolade essen, lang schlafen, Computerspielen. Oh. Aber mit etwas Zeit, und da braucht es nicht viel, wo sind auch Talente, die ich habe? Und da kommen wir dann schon eins weiter. Kuchen backen, mit Menschen reden, Kaffee trinken mit Menschen. Und ihr merkt schon, das ist dann tatsächlich nicht nur für mich, sondern auch für andere, für die Welt da draußen. Jetzt würde ich am liebsten mit euch das im Detail machen, habe ich schon gesagt. Es gibt, jetzt kommt die Werbeeinschaltung, die Teil meiner Predigt ist, es gibt bei uns in der Gemeinde ein Dienstseminar. Ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, dienen im Einklang mit meinen Neigungen und Stärken. Oder? Und Talenten, Stärke und Talente. Danke. Die einen strukturierten Prozess machen, wie finde ich meinen Auftrag, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich Dienst, klingt jetzt ein bisschen, das ist aus dem Englischen übersetzt, Dienst klingt immer so negativ, wie finde ich meinen Auftrag, meine Berufung? Und in diesem Seminar werden drei Dinge angeschaut, meine Neigungen, meine Geistesgaben, mein Persönlichkeitsstil. Und ich möchte euch anregen, zu sagen, einerseits dieses Seminar, brauche ich das? Ist das was für mich? Und ich möchte eines jetzt herausgreifen, und zwar die Neigungen. Das geht ein bisschen Geschichte aus dem eigenen Thema. Ich bin 2002, 2003 zum Glauben gekommen und habe dann 2005 meinen ersten richtigen Job gehabt. Und wir waren in einer Firma von 20 Leuten, so eine kleine Gruppe von 7 Leuten, die sie regelmäßig bei Geburtstagen eingeladen hat. Also einer hat die anderen 6 immer eingeladen zu dem nach Haus. Und der Plan war immer, alles Arbeitskollegen, die anderen 6 legen zusammen, um dem Geburtstagskind ein Geschenk zu machen. Einer von dieser Gruppe war mein Bürokollege, der Daniel, und ich kann mich noch an das Gespräch mit ihm erinnern. Es war 3 Wochen vor meinem Geburtstag. Ja, du Georg, wir haben ein echtes Problem. Wir wissen gar nicht, was wir da schenken sollen. Du hast ja keine Hobbys. Das war im ersten Moment, habe ich gegrinst, aber im zweiten Moment war das erschreckend. Die Frage ist, und da fangen wir ganz vorne an, was sind denn meine Hobbys, was sind denn Dinge, die ich gerne mache, nicht weil ich muss, nicht weil wer gesagt hat, da hast du jetzt ein Amt ausgefasst in der Gemeinde, sondern weil ich das wirklich gern mache. Ein anderer Indikator, den finde ich ganz lustig, ich war vor vielen Jahren in Amerika auf Urlaub und habe auch Cash gehabt, Dollar Cash, das waren umgerechnet 15, 20 Euro, also 15, 20 Dollar. Und es war klar, ich brauche mit Dollarscheinen und Münzen nicht zurück nach Österreich fliegen. Also, das Cash muss weg. Und ich war am Flughafen, wie bringt man das Cash weg? Man geht auf einen Kaffee und man kauft sich eine Zeitschrift. Das Geld muss weg und ich muss mir eine Zeitschrift kaufen. Welche Zeitschrift kaufe ich mir? Ist es vielleicht etwas, das mir ohnehin seit Jahren interessiert? Vielleicht kaufe ich mir etwas Neues, ein Thema, wo ich sage, das ist interessant, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber da sind jetzt die 7 Euro, das Geld muss weg, ich kaufe mir das jetzt. Und das Dritte in die Richtung von den Neigungen ist, YouTube oder Fernsehen, was schaue ich denn gerne? Also jetzt geht es nicht um Zeit zu verplempern oder einfach abzuschalten, das ist eine Kategorie. Katzenvideos sind in dieser Kategorie. Also die Antwort ist nicht Katzenvideos, sondern wenn ich sage, okay, irgendwo da gibt es eine Doku oder da gibt es eine Sendung zum Thema XY. Was interessiert mich denn? Wo spüre ich denn, dass das mit mir etwas macht, dass mich das bewegt? Ein anderes Thema, das da zu den Neigungen reinfällt und dann möchte ich da schon Schluss machen, ist, wo habe ich denn positive Erfahrungen, positive Rückmeldungen? Wo ist etwas gelungen? Wo sagen mir andere Leute, das machst du gut, das hast du gut gemacht? Oder wo habe ich für mich selbst Erfolge feiern können? Und seien sie noch zu klein? Jetzt überlege ich, was ist der noch so kleine Erfolg? Ich habe jetzt einen Vorhang gekauft, der ist zu groß, ich würde zu lange, ich würde den Vorhang gern kürzen, ich komme auf die Uli nochmal zu, ich schaffe das nicht. Aber das wäre für mich, Vorhang kürzen wäre für mich der volle Erfolg. Also das sind kleine Dinge, wo entdecke ich Neigungen oder wo entdecke ich Dinge, die mir gelingen, die mir Freude machen. Das ist bei diesem Dienstseminar, beschäftigt man sich sehr ausführlich, was gut ist mit diesem Thema, um wirklich alles zu erwischen. Das zweite, Geistesgaben, gehe jetzt nicht drauf ein. Und das dritte, der Persönlichkeitsstil, wie bin ich vom Typ her, bin ich eher menschenorientiert, bin ich eher sachorientiert, bin ich eher offensiv oder bin ich eher auf der defensiven Seite, da gibt es nicht gut und gibt es nicht schlecht. So wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, gibt einen Hinweis drauf, was mein Auftrag ist. Ein paar Dinge dazu, wenn ich meinen Auftrag jetzt schon kenne oder auf der Suche nach dem Auftrag bin, was ich für mich erlebt habe, den muss man verteidigen. Das erste, verteidigen klingt jetzt kämpferisch, in diese Richtung soll es auch gehen, nämlich mich abgrenzen. Wenn ich sage, mein Auftrag ist Kuchen backen, dann kann sein, dass die Mitzitante anruft, ja, im Hamster geht es so schlecht, ob ich nicht vorbeikommen könnte, den Hamster streicheln. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber wenn ihr etwas in eurem Auftrag macht, euren Auftrag lebt, dem Auftrag nachfolgt, traue ich mich wetten, es kommt was dagegen. Man muss den verteidigen. Sich abgrenzen, den Auftrag abgrenzen. Zu sagen, das ist mein Ding, das mache ich und ich mache nicht das andere und ich mache nicht das und ich mache nicht bei Safon mit und ich mache nicht bei Künstler mit und ich mache nicht dort mit und ich mache nicht dort mit und ich mache dort nicht. Wenn ich überall Mittwoch mache, ich nirgends mit. Also mich abgrenzen, zu mir selbst stehen, wenn ich sage, das ist mir wichtig, ich spüre, das ist mein Auftrag für jetzt. Der kann in 5 Jahren anders aussehen. Wenn ich sage, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt mein Auftrag, dass ich das mir sage und auch klar nach außen kommuniziere. Das ist ein bisschen auch eine Österreicher Krankheit. Österreich kennt nicht Ja und nicht Nein und schon gar kein Nein. Habe ich vor vielen Monaten einen Schulkollegen aus der Volksschule getroffen. Ja, treffen wir uns einmal wieder. Ja, schauen wir. Die Antwort ist nein. Wir haben uns 25 Jahre nicht gesehen, wir haben uns 25 Jahre nicht vermisst. Nein. Kann man als Österreicher so nicht sagen. Macht man nicht, der andere kennt sie aus, das System Österreich funktioniert. Nein, das funktioniert ja in sich. Was ich da so cool finde, Jesus, darum habe ich das anfangs euch vorgelesen, Jesus hat das so nicht gesagt. Zumindest ist es in unseren Überlieferungen so nicht drinnen. Schauen wir mal, ja, du vielleicht. Lese ich so nicht. Jesus war da ganz klar und hat gesagt, das mache ich. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich brauche Ruhe, ich mache es hier, wir gehen dorthin. Klare Worte, zu mir selbst stehen, auch eine Krankheit in der christlichen Szene, sorry, es jedem recht machen zu wollen. Da gibt es den berühmten Spruch, wenn ich es jedem recht mache, habe ich mit Sicherheit einen vergessen, nämlich mich. Möchte ich nicht auffordern, Ego-Schweine zu werden und ja mit niemandem anderen was zu tun zu haben, sondern den eigenen Auftrag, den ich spüre oder dem ich auf der Spur bin, verteidigen. Abzugrenzen und sagen, nein, für das habe ich keine Zeit, nein, mir sind andere Dinge wichtig. Und die dritte Komponente, also das erste war, den Auftrag zu finden, oder auf dem Weg zu machen. Das zweite war, mich abzugrenzen. Und das dritte ist, wenn ich den habe, wenn ich mich abgrenze und alles andere weggeschoben habe, dranbleiben. Mit Ausdauer, mit Geduld und durchzuhalten. die berühmte Passage aus Hebräer 12, wo wir doch so eine Wolke von Zeugen um uns haben, bla, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das Leben als Christ ist ein Kampf, manchmal auch persönlich, manchmal auch körperlich, vor allem in der geistlichen Welt. Und dort dran zu bleiben mit Ausdauer, das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist immer ein Indikator, wenn ich Menschen kenne oder Namen höre, weiß ich, diese Menschen haben eine Berufung und man sieht auch, dass die da dranbleiben. Das können berühmte Persönlichkeiten sein wie Bill Gates. Bill Gates steht für Microsoft Computer Geld. Passt. Die Mutter Teresa steht für, man weiß, wofür die stehen. Ich will ganz ehrlich sein, das wäre der Traum, dass jeder von mir so denkt, das meine ich ernst, das wäre, wenn die wissen, Georg, pam, der steht für das. Dort möchte ich hin, ich habe ja, hoffentlich noch Zeit. Einen, der mir da ein besonderes Vorbild ist, ist er. Warum? Ganz klar, wofür steht Arnold Schwarzenegger? Muckis. Hat viele Businesses. Und was mir gefällt, diese Ausdauer. Wenn ich mir den Gesichtsandruck ansehe, weiß ich, der meint das ernst. Einen haben wir noch. Das und das unterscheidet den Profi vom Lifestyle-Trainierer mit weißen Kopfhörerchen, weißen Turnschuhchen, frischer Hose, der ins Fitnessstudio watschelt. Und ihn weiß ich, wer meint's ernst. Bleib ich dran, halt dich durch. Das wirkt jetzt verbissen, natürlich in dieser Situation wirkt es verbissen. Wie geht es mir mit meinem Auftrag? Bleib ich dran? Erleide ich das, was zu dem Auftrag dazugehört? Ist es mir wichtig? Nehme ich das in Kauf, dass das schmerzt, damit es nachher besser ist? Und jetzt, warum macht er das? Damit er auf der Bühne steht und Gewinner ist von Mr. Universe, Mr. Olympia, Mr. was weiß ich was, stärkster Mann der Welt. Steht das da, 1975, da waren wir, die Burschen schauen heute anders aus, also die heute gewinnen, der macht es, damit er gewinnt, damit der dort oben steht. Und die Frage ist, erleben wir das, diesen Auftrag, wollen wir durchhalten, damit wir dort oben stehen, damit wir dann sagen, damit da links steht der Mann im schwarzen Anzug, der dann sagt, gut gemacht. The winner is. Und jetzt, Peter, hätte ich dich gebeten, ich habe zwei Videos, die sind jeweils so, glaube ich, eine Minute und zwei Minuten, die sind auf Englisch. Wir werden die auf Englisch abspielen. Ich sage euch nachher dann die deutsche Tonspur von mir dazu.
2 or 3 or 4 repetitions, that's what makes actually the muscle then grow. And that's the divide from one for a champion and one for not being a champion. If you can go through this pain period, you make it to be a champion. If you can go through, forget it. And that's what most people lack, is on this having the guts to go in and just say, I go through and I don't care what happens. You know, it aches, and if I fall down, I have no fear of fainting in a gym. Because I know it could happen. I threw up many times while I was working out, but it doesn't matter because it's all worth it.
Die deutsche Tonspur. Arnold sagt, der Muskel wächst dann, wenn man über die Pain Barrier, über die Schmerzgrenze geht, wenn man dorthin gewichts- und kraftmäßig geht, wo man glaubt, jetzt kann man nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr. Dort beginnt der Muskel zu wachsen. Er hat keine Angst davor, dass ihm schwarz vor Augen wird im Fitnessstudio. Er hat sich schon mehrmals übergeben im Fitnessstudio vor Anstrengung. Das ist alles kein Problem, weil es ist es wert. Und jetzt haben wir noch das zweite Video.
Kind of an outside negative force coming in and affecting you. Okay, let's say before Kant has defected, emotion involved with a girl that can have a negative effect on my mind and therefore destroy my workout. So therefore I have to cut my emotions off and be kind of cold in a way when before competition. And so that's what you do then with the rest of the things. If somebody steals my car, it's outside of my door right now, I don't care. You know, I can't be bothered with that. The only thing I will do is have my secondary call insurance agents and they'll laugh about it. You know, because I cannot be bothered with it. So I trained myself for that, to be totally cold and not have the things go into my mind. And it was in a way a sad story when my father died. Because my mother called me on the phone and she said, you know, your dad died. And this was exactly 2 months before the contest. She said, we come home to the funeral. I said, no, it's too late. You know, he's dead. There's nothing to be done. And I'm sorry, I can't come, you know. And I didn't explain to her really the reasons why. You know, I had other excuses to her. It's hard to explain a mother whose husband died, you know, your trip. I didn't bother with it. And that actually caused one of the greatest conflicts with my girlfriend, because she just looked at me and she said, it doesn't bother you. I mean, you know, your father died and never talk about it again.
Wenn er auf einem Wettkampf hin trainiert, dann ist er ganz fokussiert. Er hat auch da keine Zeit, sich emotional mit Frauen einzulassen. Oder auch wenn jetzt jemand draußen sein Auto stiehlt, dann kann er darüber lachen. Er sagt seiner Sekretärin, sie soll es mit der Versicherung klären. Und dann war die Sache, sein Vater ist gestorben 2 Monate vor einem Wettbewerb, das war damals in Südafrika. Die Mutter hat ihn angerufen und hat gesagt, der Vater ist gestorben, er möge zur Beerdigung kommen. Und Arnold hat gesagt, ja, er hat jetzt keine Zeit, weil wenn er jetzt von Kalifornien nach Graz und wieder zurückfliegt, 2 Monate vor dem Wettbewerb, dann gewinnt er den Wettbewerb nicht. Und das, hat er gesagt, war schwierig, wie erkläre ich das meiner Mutter? Und auch seine damalige Freundin hat das ganz, ganz schwierig gefunden und unmöglich. Man kann ja nicht zum Begräbnis des Vaters nicht gehen. Und in Lukas 9 gibt es, ab den Versen, was ist das, 57, steht, Lutherbibel sagt vom Ernst der Nachfolge, wo es genau darum geht, wo Jesus zu Leuten sagt, folge mir nach. Und der eine sagt, erlaube mir, dass ich noch hingehe, meinen Vater begrabe. Und Jesus sagt, überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, glauben wir, ja, das hat er nicht so gemeint, das hat er nicht so gesagt, weil den Toten begraben lassen. Der Bursche hat das wirklich gemacht. Der hat wirklich an seinem Auftrag geglaubt. Der hat gewusst, wenn er das jetzt macht, ist der Auftrag hinüber. Peter, also, kann man die letzte Folie bitte machen? Ich möchte zusammenfassen. Ich möchte nicht sagen, dass ihr nicht zum Begräbnis eurer Eltern gehen sollt, ganz im Gegenteil. Die Frage ist, was ist mein Auftrag? Wozu stehe ich am Morgen auf? Wissen, spüren das die Menschen in meinem Umfeld? Wenn das unklar ist, vielleicht in Schwebe ist, vielleicht überhaupt keine Ahnung habt, dann kommt gerne auf mich zu, auf die Mathilde. Wir haben das Dienstseminar des Menschen dabei unterstützt, ihren Weg, ihren Auftrag, ihre Berufung zu finden. Wenn ich diese Berufung habe oder am Weg dorthin bin, abgrenzen. Es kommen immer Dinge, die wichtig sind. Es gibt immer Nöte im Reich Gottes. Es gibt immer Nöte in dieser Welt, wo man gebraucht wird. Und es sind echte Nöte. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht die Welt retten. Der Job ist zum Glück erledigt. Wenn ich weiß, was ich mache, mich abgrenzen kann und sagen, das ist mein Ding, durchhalten, dranbleiben, es wird schmerzlich werden und nur durch den Schmerz, ob der körperlich, seelisch, geistlich ist, wächst man, wird man stärker und läuft letztendlich diesen Lauf, von dem Jesus gesagt hat, dass der ist, der zum Ziel führt.